Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Guten Morgen, es ist Sonntag, Ostersonntag. Höhepunkt dessen, was man seit den ersten Jahrhunderten schon auf Lateinisch Triduum nennt. Die heiligen drei Tage, und das haben wir sozusagen, das sind wir mittendrin am Feiern. Freitag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Samstag, der für uns heute manchmal ein bisschen schwierig zu fassen ist, wo die Alten gesagt haben, der Tag, an dem der König schlief. Diese Stille, Jesus im Grab. Und dann Sonntagmorgen bricht das Leben neu hervor. Und ich weiß nicht, ob das dramaturgisch so geplant war. Aber als ich eben da saß und dachte, als ich gestern hier reingekommen bin, stand hier eine große schwarze Wand. Und heute Morgen setze ich mich dahin. Und was steht da? Jesus lebt. Ist das nicht eine gute Botschaft? Unter den ersten Jüngern damals, den Freunden von Jesus, da entwickelte sich sehr früh eine Redewendung, die sie an die Ereignisse an jenem ersten Osterwochenende erinnerte. Es war eine Begrüßungsformel, die sie sich gegenseitig zusprachen und der sie daran erinnern sollte, was geschehen war, nämlich dass das Licht die Finsternis überwunden hatte, dass das Leben den Tod besiegt hatte. Dass Jesus der Sieger ist über Tod und Teufel, auch wenn die Welt und ihr eigenes Leben das nicht immer widerspiegeln. Und so entwickelte sich so eine Redewendung. Und sie sagten aber nicht zueinander, wenn sie sich sahen, der Herr ist gekreuzigt, er ist wahrhaftig gekreuzigt. Und sie sagten auch nicht, der Herr ist tot, er ist wahrhaftig tot. Auch nicht, er war tot und ist oder er war wahrhaftig tot, sondern sie sagten, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben das ja eben zu Beginn des Gottesdienstes schon gesagt. Und ich dachte, das müssen wir, glaube ich, nochmal wiederholen. Und ich habe es mir mitgebracht, weil ich dachte, vielleicht passiert das. Ich dachte, ich bringe euch etwas mit, was ein Freund mir vor kurzem geschrieben hat. Und das werde ich euch vorlesen. Und dann werden wir uns diesen Ostergruß vielleicht nochmal zusagen. Dann werden wir nochmal zusagen. Und vielleicht etwas anders da. Mein Freund schrieb mir, warum ist das so, dass wir im Fußballstadion frenetisch unsere Teams anfeuern können, ganz aus dem Häuschen sind, emotional sind, wenn wir gewinnen, uns nicht mehr einkriegen, dass wir wildfremde Menschen in Glückseligkeit umarmen. Aber wenn es um viel wichtigere und existenziellere Ereignisse und Erfolge im Leben geht, dann sind wir so unterkühlt und bleiben dabei so reserviert. Sollten wir nicht auch in den lebensentscheidenden Fragen unseres Lebens so jubeln können? Wenn wir einen Sieg erleben, wenn etwas für uns gut ausgeht? Sollte es nicht in unseren Schulen, Büros oder vor allem auch in unseren Gottesdiensten, wo wesentlich wichtigere Erfolge errungen werden und wurden, manchmal etwas mehr wie in einem Fußballstadion sein? Und ich dachte, da ist doch was dran, oder? Wie emotional wir manchmal sein können, über eigentlich banale Dinge und wie erschreckend nüchtern wir sein können über Dinge, die so tief unser Leben beeinflussen, wo etwas geschehen ist, was die Welt auf den Kopf gestellt hat und unser Leben mit dazu. Ich dachte mir, ich erzähle euch das mal, was mein Freund mir geschrieben hat und wenn wir jetzt gleich diesen Spruch, diesen Gruß nochmal miteinander sprechen, dann, naja, vielleicht habt ihr die Botschaft dann verstanden. Denn wir feiern heute, wir erinnern uns an den Tag, als der Tod besiegt wurde und das Leben ein für alle Mal den Sieg davontrug für uns. Und deswegen sagen wir einander, der Herr ist auferstanden. Amen dazu, Amen dazu. Also in meiner inneren Vorstellung so dachte ich, naja, ihr werdet jetzt aufspringen, euch gegenseitig umarmen und sagen, hast du es gehört, hast du es verstanden? Und euch gegenseitig küssen und so. Und aber vielleicht sind die Bayern nicht so wie andere. Das müsste man vielleicht in Italien machen oder so, dann wird es dann vielleicht eher gehen. Naja, okay. Also ich möchte gerne in den Bibeltext mit euch heute Morgen einsteigen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, rauszuholen, während einem Text entlang gehen. Wenn ihr keine dabei habt, könnt ihr auf der Leinwand mitlesen. Der Text für heute Morgen steht in Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Dieser Bericht aus dem Matthäus-Evangelium ist einer von den vier Osterberichten, die wir haben in den Evangelien. Und wenn man die so nebeneinander mal liest, was ich euch sehr empfehle, dann merkt man, da ist ja irgendwie ein ganz schönes Durcheinander. Irgendwie, da blickt man gar nicht richtig durch. Was passiert da eigentlich gerade? In welcher Reihenfolge passiert da was? Die Texte atmen meiner Meinung nach so immer noch die Aufgeregtheit der Ereignisse. Wenn man das so liest, wie hektisch die sind. Wenn man zum Beispiel den Text hier liest, den wir jetzt gerade hatten, ja, Matthäus, dann denkt man so, ja, die Frauen gehen zum Grab und dann passierte das Erdbeben. Also sie haben das Erdbeben erlebt, sie haben erlebt, wie der Engel da runterkam, wie so ein Blitz und so. Und zugesehen, wie der Engel den Stein zur Seite rollte. Aber die anderen Evangelien legen etwas anderes nahe. Die legen eher nahe, dass das Erdbeben schon geschehen war, dass der Stein schon zur Seite gerollt war, dass es alles schon vorbei war, als die Frauen zum Grab kamen. Ich weiß nicht mal, ob die Soldaten, von denen hier die Rede war, die da wie tot rumlagen, ob die noch da waren, als die Frauen zum Grab kamen, dass sie sagten: Was ist denn hier los, so eine Sauerei? Haben die getrunken oder was? Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung, ob die Soldaten nur noch rumlagen. Aber eine Begegnung der Frauen mit den Soldaten wird nirgendwo erwähnt. Auch nicht in den anderen Evangelien. Da ist von den Soldaten gar nicht mehr die Rede. Oder wenn nur, dass sie schon in der Stadt sind und wieder berichten. Meine Vermutung ist, dass die Soldaten schon aufgebrochen waren, zurück in die Stadt, als die Frauen ankamen. Dass sie nicht mehr vor Ort waren, als die Frauen eintrafen. Dass da sozusagen so ein Bruch ist. Das, wir hören, ja, die brechen sozusagen auf, die gehen in den Garten, aber in der Zwischenzeit ist das und das passiert, das ist Erdbeben passiert, der Engel ist gekommen, der Stein zur Seite gerollt, die Soldaten wie tot umgefallen. Und dann kommen die Frauen zum Grab an und all das ist sozusagen schon geschehen. Alles in allem, aber eben, wenn man sich das mal so nebeneinander durchliest, ein hektisches Durcheinander in den vier Evangelien. Aber wen soll das denn auch verwundern? Bei dem, was passiert ist, das konnte sich ja keiner ausdenken. Und dann ist es für mich auch völlig normal, dass sie so, ich stelle mir dann vor, wie sie zusammenkamen und einer nach dem anderen quatscht, was sie gesehen haben und gehört haben und dass dann halt eben so ein Hin und Her dabei rauskommt. Anyways, wir wollen uns versuchen, ich will mich versuchen, auf den Text zu konzentrieren, aber immer wieder eben auch die anderen Texte sozusagen zu Rate zu holen, weil wir können nicht nur den einen Text lesen, sondern wir müssen sie alle zusammen auch immer wieder sehen. Also, ich versuche mit euch den Text durchzugehen und dann so an zwei, drei Stellen gucken, was hat das für Bedeutung auch für uns heute, für unser Leben. Die Frauen kommen also am Grab an, der Stein ist zur Seite gerollt und die Frage ist, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Warum ist das Grab auf? Wo ist Jesus? Wir haben doch gestern gesehen, dass die Männer, der Nikodemus und der Josef, dass sie ihn da reingelegt hatten und das Grab zuzumachen, ja, das haben wir gesehen, das ist die eine Sache, aber es wieder aufzumachen, das ist so schwierig, so kompliziert. Man kann das nicht einfach wieder zurückschieben, den Stein. Es wieder aufzubekommen, das ist kompliziert. Das ist ja nicht wie eine Schiebetür. Rein, raus, auf, zu und so. Das ist nicht so bei so einer Grabestür. Was ist denn hier passiert? Und dann werden die Frauen, die etwas verwundert sicherlich da am Grab standen, angesprochen vom Engel. Wir wissen, dass es ein Engel war. Anders als die Soldaten fallen die Frauen nicht um. Ich weiß nicht warum. Ob der Engel irgendwie seine Scheinwerfer ausgeknipst hat, ob sich irgendwas an ihm verändert hat, ob er irgendwas, ich weiß es auch nicht. Saß er überhaupt noch, Matthäus schreibt, er saß auf dem Stein da oben drauf. Saß er überhaupt noch auf dem Stein? Hatten sie ihn beim Kommen gesehen? Und ich dachte, wer ist denn der Typ da oben? Warum ist das? Also, oder wann und wie spricht er sie an? Fragen über Fragen. Sie bekommen jedenfalls die Information, er, also Jesus, er ist nicht hier. Im Grab könnt ihr ihn lange suchen, da werdet ihr ihn nicht finden. Aber habt keine Angst, es ist alles in Ordnung, er ist auferstanden, so wie er es vorausgesagt hat. Und jetzt, sagt der Engel, so, jetzt könnt ihr erstmal gucken, dann gehen und weitersagen. Das ist jetzt eure Aufgabe. Gucken, gehen, weitersagen. Der Treffpunkt mit Jesus ist zwar etwas ungenau beschrieben. Der Engel sagt, ja, er geht nach Galiläa, er wird euch dort begegnen. Das ist, wie wenn er gesagt hätte, er wird euch in Franken begegnen. Irgendwie ein bisschen unpräzise. Was heißt denn das in Galiläa? Aber den Frauen reicht offensichtlich diese Info. Vielleicht war das auch schon viel zu viele Informationen, die sie hatten. Und sie machen sich schnell auf den Weg. Mit einer Mischung beschreibt Matthäus aus Angst und ungläubiger Freude. So nach dem Motto, das kann doch gar nicht wahr sein. Dass, wenn wir das erzählen, das glaubt uns keine Sau. Dann frage ich doch, war den Frauen eigentlich klar, mit wem sie gesprochen hatten? Dass es ein Engel war. Haben sie das wahrgenommen? Wieso war dieser Typ für sie vertrauenswürdig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie machen sich auf den Weg, sie vertrauen diesem Mann, der mit ihnen gesprochen hat, und sie machen sich auf den Weg und dann begegnen sie doch noch Jesus unterwegs. Und aus den anderen Evangelien wissen wir ja, dass sie ihn nicht sofort erkannten. Sie liefen also vom Grab weg durch den Garten und dann begegnen sie einem Mann, den sie zunächst für den Gärtner halten. Und wieder Fragen über Fragen. Warum war Jesus da im Garten unterwegs? War er spazieren? Könnte ich ein bisschen nachvollziehen. Wenn man so lange gelegen hat, will man sich auch gerne mal die Beine vertreten. Oder hatte Jesus so ein bisschen Lust, so ein bisschen Spielchen mit denen zu machen, durch den Park zu gehen, mal gucken, na, wann sehen sie mich denn und wann sprechen sie mich denn an? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus da in dem Moment auch eine gewisse diebische Freude hatte. An dem, was da passiert war. Da sagt man, ich freue mich, den verklicken zu können. Aber es ist doch interessant, oder? Die Berichte erzählen davon, dass die Frauen Jesus zunächst nicht erkannten, sondern erst, als er mit ihnen sprach. Da merken sie, wer vor ihnen stand. Die Frauen erkannten Jesus erst, als er zu ihnen redete. Und was waren die ersten Worte von Jesus? Was war das Erste, was er nach seiner Auferstehung zu irgendeinem Menschen sagte? Welche bewegenden, erklärenden, historischen Worte kamen aus seinem Mund? Seid gegrüßt. Und ich denke, Jesus, ist das nicht ein bisschen irgendwie zu selbstverständlich? Ein bisschen zu, na, Blatt will ich nicht sagen, aber nach all dem, was passiert war, seid gegrüßt. Das war eine ganz alltägliche Begrüßungsformel oder eigentlich eher eine Begrüßungsfloskel. Wie wenn man auf der Straße jemanden im Vorbeigehen grüßt, das könnte man heute vielleicht am besten übersetzen mit Moin. Gute, also sagt man woanders, denn nicht hier, aber Servus. Gute, als ob er irgendwie ihnen sagen will, ist irgendwas? Seid ihr irgendwie irritiert? Was habt ihr erwartet? Habe ich es euch nicht gesagt? Mit anderen Worten, was ist denn los? Wenn Gott aus dem Nichts heraus ein ganzes Universum erschaffen kann und durch seine Worte tote, leblose Materie in Leben verwandelt wird, kann er dann nicht auch in einen toten Körper neues Leben einhauchen, oder? Da waren die Frauen sicherlich überrascht von Gottes Macht, als sie verstanden hatten, wer da vor ihnen steht. Ostersonntag, da waren sie überrascht von der Macht Gottes. Davon, dass Gott die Welt verändert hatte, neue Verhältnisse geschaffen hatte, mit denen sie gar nicht so gerechnet hatten. Neue Verhältnisse, die aber anders waren, als manche vielleicht meinen. Ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid. Ich bin, areligiös groß geworden. Bei mir zu Hause war irgendwie alles, was mit Glauben und Religion zu tun hat, wurde sehr skeptisch beäugt. Und von daher war bei uns zu Hause, Ostern war ein Frühjahrs- und Frühlingsfest, die Blumen kommen heraus und es gibt ein bisschen Schokolade, das ist das Wesentliche. Aber ansonsten war Ostern eine sehr skeptisch zu sehende Sache. Und so was ich zu Hause lernte, war eher so, ja, der Osterglaube, musst du wissen, das ist eher sowas wie eine Krücke. Das ist sowas halt für Menschen, die mit dem Leben nicht so richtig zurande kommen, die Angst haben vor dem Tod, die die Realität des Todes einfach nicht wahrhaben wollen, akzeptieren wollen, dass wir endlich sind. Und von daher, Ostern ist so eine Art Märchen, mit dem die Menschen sich trösten wollen. Damit bin ich groß geworden. Aber ich würde ja nicht hier stehen, wenn es nicht inzwischen anders da wäre. Denn inzwischen habe ich mehr und mehr entdeckt in den Evangelien, dass es so nicht stimmt. Ostern ist doch alles andere als irgendwie eine Beruhigungspille oder ein Trostpflaster. Im Gegenteil, wenn man die Auferstehungsberichte durchliest, dann entdeckt man sehr schnell, die Leute hatten Angst, als sie von der Auferstehung hören. Die sagt nicht, oh super, sondern die hatten Angst. In den ganzen Berichten, in der ganzen Bibel geht es nicht einmal darum, dass Jesus oder sonst wer sagt, puh, jetzt sind wir aber erleichtert. Sie hatten mehr Angst als vorher teilweise. Nirgendwo lesen wir, dass irgendjemand, dass Jesus sagt, jetzt müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen um das Sterben. Der Tod ist gar nicht so schlimm. Bei Matthäus, da haben wir eben gelesen, ja, als die Frauen mit das realisiert hatten, dass sie eine Mischung, eine sonderbare Mischung hatten aus Angst, panischer Angst und gleichzeitig aber auch eine sonderbare Freude, Gefühle, die normalerweise so nicht so einfach zusammengehen. Markus beschreibt in seinem Evangelium, dass die Frauen aus Angst vor dem, was sie gesehen und gehört haben, dass sie flohen aus dem Grab und aus dem Garten heraus mit Zittern. Sie zitterten. Sie waren entsetzt. Und Johannes, bei ihm lesen wir auch nach dem Bericht der Auferstehung und als auch die Jünger am leeren Grab waren, da wird von den Jüngern erzählt, dass sie Angst hatten und deshalb sich in ihren, da wo sie sich versammelt hatten, einschlossen. Verbarrikadierten, weil sie Angst hatten. Keiner, der sagte, jetzt ist es gut. Jetzt brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Sie hatten Angst. Was war da also los? Warum waren die nicht entspannter? Warum waren sie nicht beruhigter, sondern eher wie aufgescheuchte Hühner? Das ist irgendwie ja sehr sonderbar. Jesus war gekreuzigt worden von den Mächtigen in Jerusalem. Und die Jünger, die Freunde, die mussten ohnmächtig zusehen, was da geschah. Davon haben wir gestern gehört, darüber haben wir gestern gesprochen. Und die Jünger waren seitdem einerseits verzweifelt, aber vor allem waren sie in Panik, in nackter Panik, weil sie damit rechnen mussten, wir könnten die Nächsten auf der Liste sein. Man hatte Jesus hingerichtet als einen Staatsverbrecher, als einen Terrorist sozusagen, als einen Unruhestifter und sie mussten damit rechnen, dass sie die Nächsten auf der Liste sein könnten, die man eben als Unruhestifter auch hätte dran kriegen wollen. Und dann, eben sie waren in nackter Panik und dann plötzlich begegnet Jesus ihnen, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern. Und auch da eben, es ist doch wirklich, ich finde es interessant, dass Jesus nicht sagt, so, liebe Freunde, jetzt sind eure Probleme vorbei. Jetzt haben wir es geschafft, das Ziel ist erreicht, jetzt könnt ihr euch entspannen. All das, was Jesus zu seinen Freunden sagt, ist doch vielmehr Folgendes. Meine Freunde, das Kreuz, das konnte mich nicht festhalten. Das Grab konnte mich nicht festhalten. Ihr Plan, der Plan der Leute, mich und meine Bewegung aufzuhalten, der ging nicht auf. Im Gegenteil, mein Plan, selbst die Feinde zu lieben, bereit zu sein, mich aufzuopfern, zu leiden, aus Liebe schließlich zu sterben, um die Liebe Gottes zu zeigen und Versöhnung zu bringen. Dieser Plan ging auf und wurde vom Vater bestätigt. Und jetzt geht dieser Plan weiter. Jetzt geht es erst richtig los, auch wenn sie versuchen werden, dies alles zu unterdrücken. Es wird ihnen nicht gelingen, denn ich werde zurückgehen zum Vater. Und ich werde euch dann den Heiligen Geist senden und dann werden sie es mit euch zu tun bekommen. Ihr werdet meine Zeugen und meine Botschafter sein. Aber dazu werden wir morgen dann ein bisschen mehr hören. An diesem Ostersonntag, diesem Sonntagmorgen, da brach etwas an, was so viel größer war als sie selber und sie ahnten es. Die Auferstehung Jesu, das war der Startpunkt für eine weltverändernde Bewegung. Und die Frauen waren die Ersten, die davon etwas verstanden. Sie hatten Angst, aber waren gleichzeitig voller Freude. Denn Ostersonntag, das leere Grab, der auferstandene Christus, das bedeutete ja unter anderem, dass alles, was Jesus über Gott gesagt hatte, über das Leben, über den Tod und über den Glauben, alles, was er über Liebe, über Vergebung, über Leiden, über Hingabe gesagt hatte, all das war wahr. Das stimmte. Es war ein Beweis dafür, sozusagen, wie so ein Siegel darunter. Jesus ist der Sohn Gottes. Was er gesagt hat, ist Wort Gottes, ist wahr. Ostersonntag bedeutet, dass Gott, der am Anfang alles geschaffen hat, jetzt angefangen hat, alles neu zu schaffen, neu zu machen. Und daran sollten sie, die Frauen und die Männer, beteiligt werden. Deshalb wollte Jesus seinen Jüngern begegnen. Ich will euch zwei Sachen oder zwei Bereiche im Text jetzt noch aufzeigen, wo Gott angefangen hat, die Dinge neu zu schaffen bzw. zu erneuern. Das eine ist, Jesus sagte nach der Auferstehung zu den Frauen, geht zu meinen Brüdern und sagt ihnen, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Und jetzt, wer die Geschichten ein bisschen kennt, versucht mal zu denken, wann war das letzte Mal, als Jesus seine Jünger gesehen hatte? Das war sozusagen im Garten Gethsemane. Da waren sie zum letzten Mal zusammen, als Jesus gefangen genommen wurde in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da hatten sie ihn verlassen. Bei seiner Festnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Auferstehung, da hat Jesus seine Jünger eigentlich immer nur mit Freunde angesprochen oder Schüler. Und hier nach seiner Auferstehung, da sagt Jesus zum ersten Mal ganz konkret, meine Brüder. Sie hatten ihn im Stich gelassen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was die Jünger über sich selbst gedacht und gesagt haben. Wir sind Idioten. Wir sind Feiglinge, wir sind Trottel, wir sind Deppen, wir sind Versager. Aber Jesus nennt sie meine Brüder. Geht und sagt meinen Brüdern. Durch Tod und Auferstehung war etwas anders geworden zwischen ihnen und Jesus, beziehungsweise zwischen ihnen und dem Vater. Johannes berichtet bei dieser ersten Begegnung zwischen den Frauen und Jesus noch, er hat auch diese Worte mit den Brüdern. Aber er erwähnt eben auch noch etwas anderes. Er sagt, dass Jesus zu den Frauen sagte, sagt ihnen, meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Bis dahin hatte Jesus eigentlich immer nur von seinem Vater gesprochen oder von dem Vater im Himmel. Er hat das nie zusammen gesagt, er hat nie so deutlich gesagt, mein Vater und euer Vater. Merkt ihr, da hat sich was verändert. Das ist eine Sache, die sich durch Ostern verändert hat. So wie Jesus, so können wir jetzt auch Gott kennen. Wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. So wie das Grab hat sich sozusagen auch nochmal die Tür zu Gott geöffnet, die Tür zu Gottes Haus. Zwischen uns und Gott hat sich grundlegend etwas geändert. Gott hat uns wirklich als seine Kinder angenommen. Wir sind Brüder und Schwestern Jesu. Und ein zweiter Aspekt, der sich durch Ostern verändert hat, wo deutlich wird, dass Gott dabei ist, die Welt aufs Neue zu schaffen. In allen vier Evangelien wird davon berichtet, dass die Frauen die Ersten waren, die Jesus begegneten, die die Botschaft hörten und die sie den anderen, den Jüngern, sagen sollten, mitteilen sollten. Für uns ist das irgendwie ja kein Problem, gell? Männer und Frauen haben sozusagen gleiches Stimmrecht. Aber zur Zeit von Jesus, da war das ganz anders. Da war das was Besonderes. Da war das mehr als bemerkenswert. Denn Frauen hatten damals nicht viel zu melden. Frauen waren als Zeugen vor Gericht nicht zugelassen. Ihre Aussagen waren nichts wert. Du hättest jemanden umbringen können und 100 Frauen hätten zuschauen können. Wäre kein Mann dabei gewesen, man hätte dich nicht verklagen können. Weil man hätte sagen, ja, das waren halt nur Frauen, die es gesehen haben. Halt nur Frauen. Was kann man denen schon glauben? Die Aussage von Frauen hatte damals zur Zeit Jesu keine Relevanz. Sie war wertlos. Ob sie es gesagt hätten oder nicht, es wäre gleichgültig gewesen. Wir erahnen diese Dynamik, dass Frauen eben, dass die Worte von Frauen keine Relevanz hatten in dem Bericht von Lukas bei der Auferstehung, wo er schreibt, eben es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, das ist Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Die kommen dann zurück und sagen, hier, wir haben den Herrn gesehen. Und es erschien ihnen, den Aposteln, diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten es nicht. Stellt euch das mal vor, die Frauen kommen zurück aus dem Garten und sagen, wir müssen euch was erzählen. Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm gesprochen. Er ist nicht mehr tot, er lebt, wir haben ihn gesehen. Aber die Jünger glauben ihnen das nicht. Die sagten zu den Frauen, hört auf damit, erzählt nicht so einen Unsinn, das ist doch Quatsch, was ihr erzählt. Haltet die Klappe. Könnt ihr euch vorstellen, wie frustriert die Frauen in dem Moment gewesen sein müssen? Dass sie so eine Nachricht hatten und man ihnen das Maul verbieten wollte und man ihnen keinen Glauben schenkte. Könnt ihr euch vorstellen, wie frustriert die waren? Und könnt ihr euch dann vielleicht auch vorstellen, was für ein überlegenes Lächeln sie auf dem Gesicht hatten, nachdem Jesus auch dann auch den Jüngern erschienen war und sie sagten, die Jünger dann sagten, er ist ja wahrhaftig auferstanden. Und er sagt, naja, was haben wir euch gesagt? Er hätte es auch schon früher glauben können, aber nein, die Herren müssen es ja besser wissen und so. Ostern hat so vieles verändert. Ostern hat alles verändert. Ostern hat die Welt auf den Kopf gestellt. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, dass wir wirklich wissen, wir sind Gottes Kinder. Wir sind Brüder und Schwestern von Jesus. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch und die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Dass Gott sozusagen sagt, lasst uns nochmal vorne anfangen. Mann und Frau. Nebeneinander, nicht in irgendeiner Hierarchie. Alte Muster, alte Regeln werden aufgehoben, verändert. Gott ist dabei, die Welt und uns neu zu machen. Und das heißt ja nicht, überhaupt nicht, dass wir schon vollkommen sind. Unser alter Adam, wie man manchmal so sagt, ja, unser altes Ich, das versucht ja immer wieder die Oberhand zu bekommen. Aber seit Ostern wissen wir, die Uhr für ihn läuft ab. Die Uhr für unser altes Ich läuft ab. Gott ist dabei, mich, euch, die ganze Welt wiederherzustellen, die Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, zu ihm und zueinander, seit jenem Ostersonntag. Denn an jedem ersten Tag der Woche, da wurde das, was uns trennt, voneinander, von Gott und voneinander, das wurde getilgt, ausradiert, an jenem Wochenende. Der Tod verlor seinen Stachel, das Grab verlor seinen Sieg, alles ist neu geworden. Die Hölle wurde überwunden, der Tod entmachtet, die Dunkelheit wurde verbannt, die Liebe hatte gewonnen. Und das ist, was wir an Ostern feiern und worauf wir zugehen, worauf wir uns freuen können, dass auch die neue Schöpfung, die da angefangen hat, eines Tages zur Vollendung kommen wird und es dann wieder so sein wird, wie es mal ganz am Anfang war, nämlich sehr gut. So soll es sein und so wird es sein. Und die Gemeinde des Herrn sagt dazu, Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du am Ostersonntag angefangen hast, die Welt neu zu gestalten. Und dass wir das bei Jesus sehen dürfen. Danke dir, dass du uns entgegenkommst, wenn wir auf dich zugehen und dass wir unterwegs verwandelt werden und dir immer ähnlicher werden. Du sprichst uns zu, dass das Werk, das du angefangen hast, in uns und in dieser Welt, das wirst du auch zur Vollendung bringen. Danke dir, dass wir miteinander Ostern feiern dürfen und dass wir wissen dürfen, das Grab war leer. Du hast den Tod entmachtet und du hast die Sünde entmachtet. Du hast alles entmachtet, was uns trennt von dir und voneinander und du verbindest. An diesem Wochenende, Karfreitag, Ostersonntag, alles. Du verbindest alles mit dir und miteinander. bitte ich, dass diese Botschaft unsere Herzen immer wieder neu erfüllt und unser Leben verändert. Du bist ein guter Gott. Und wir danken dir, dass du lebst. Und wir glauben daran, dass du siegen wirst. Amen.